Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Das Tagesgespräch.
Fredrik Steiger, morgen sind Wahlen zu Afghanistan. Wo sind Sie jetzt genau? Wie muss man sich das vorstellen?
Ich bin im Moment mit in Kabul, und zwar in meinem Hotelzimmer. Im Hotel ist man einigermaßen geschützt. Das ist eines von den wenigen Hotels, wo westliche Ausländer auch wohnen. Das heisst, es hat eine grosse Betonumfriedung, es hat Stacheldraht ringsum, es hat eine mehrfache Zugangskontrolle. Aber das darf nicht erstaunen, wenn man weiss, dass gerade das Hotel schon zweimal ist zur Zielscheibe von blutigen Anschlägen geworden. Und es ist natürlich ein relativ heikles Gebiet, das Zentrum von Kabul. Es ist gestern Morgen, weniger als 200 Meter entfernt, im Präsidentenpalast sind zwei Raketen eingeschlagen, im Gelände vom Präsidentenpalast. Sie haben Gott sei Dank keine Todesopfer gefordert. Und heute Morgen zum Beispiel bin ich sehr früh durch eine Schiesserei geweckt worden in der Nähe. Ich habe zuerst nicht gewusst, wo es ist. Und inzwischen habe ich erfahren, es hat sich um einen Anschlag gehandelt auf eine Bank hier ganz in der Nähe. Die Kriminalpolizei von Kabul sagt, es seien Taliban, die dahinter stecken, aber noch weiss man das im Moment nicht ganz sicher.
Jetzt, Fredrik Steiger, Sie sind schon ein Moment unterwegs zu Afghanistan. Wie gehen Sie denn mit dem um? Es hat dauernd Anschläge. Auch westliche Leute werden Opfer von diesen Anschlägen. Angst. Wie gehen Sie mit dem um?
Also es ist eben, das muss man glaube ich zugeben, es ist wahrscheinlich den meisten hier, mir auch hier und da durchaus auch ein bisschen mulmig. Es gibt manchmal komische Situationen. Gestern beispielsweise bin ich auf dem Weg zu einem Interview mit dem obersten NATO-General hier, dem General McChrystal. Ich wollte aussteigen aus dem Auto vor dem Stahltor, vor dem NATO-Hauptsitz, und dort hat ein fast schon hysterischer amerikanischer Soldat mit dem Gewehr rumgefuchtelt und hat gerüft oder brüllt fast schon, weiterfahren, weiterfahren, sofort weiterfahren. Wenige Minuten nachher habe ich erfahren, warum das dann mal so wirklich aufgelöst ist, am Ende mit den Nerven. Es hat ein paar Minuten vorher ganz in der Nähe vom NATO-Hauptquartier in der belebten Jalalabad-Road einen Selbstmordanschlag gegeben mit ungefähr 10 Toten und vielen Verletzten. Also die Nerven da liegen bei vielen Leuten blank, die Unruhe ist gross. Und seit ein paar Tagen haben übrigens auch viele Botschaften, darunter auch das Schweizer Büro von der Entwicklungszusammenarbeit DEZA, zugetan. Sie haben zum Teil sogar Leute ins Ausland geschickt, weil sie gesagt haben, die Phase während dieser Wahlen ist einfach heikel. Es ist vielleicht besser, wenn man jetzt nicht gerade im Land ist. Ob es zu einer Gewaltorgie kommt, weiss man natürlich nicht, aber es kann halt jederzeit und überall etwas passieren. Das hingegen weiss man.
Jetzt hat man nicht morgen gehört, dass die Regierung gesagt hat, man sollte nicht mehr über Anschläge berichten und morgen sei das ganz verboten. Was heisst das jetzt für Sie?
Es ist natürlich eigentlich nicht legal, wenn die Regierung so etwas vorschreibt. Das ist wahrscheinlich auch aus der Perspektive von der Öffentlichkeit nicht richtig. Natürlich kann man sagen, es ist taktisch klüger, wenn man nicht über Gewalt redet, weil es halt die Leute nicht so abschreckt vom Wählen. Aber auf der anderen Seite ist es sicher auch nicht richtig, in einem Land, das ja eine Demokratie sein will, das ein freiheitlicher Staat sein will, wenn man so etwas Wichtiges wie halt gewalttätige Anschläge einfach in den Medien verschwiegt.
Fredrik Steiger, auf die Wahlen möchte ich noch zurückkommen in diesem Gespräch, aber zuerst möchte ich einfach über Ihre Erfahrungen in Afghanistan reden. Wie reisen Sie? Wie muss man sich das vorstellen? Ist das mit Soldaten zusammen?
Es ist sicher schwieriger geworden, im Land herumzureisen, wenn ich auch vergleiche mit den letzten Besuchen, die ich hier gemacht habe. Es gibt zum Beispiel aus Kabul raus keine sichere Strasse mehr, auch nicht mehr in Norden, was vor einem Jahr oder zwei noch möglich ist, in Norden zu fahren. Also das heisst, man kann nur noch fliegen. Und zivile Flüge gibt es ja fast keine in Afghanistan. Hier und da ist einer auf dem Flugplan, wird aber häufig abgesagt. Das heisst, also man kann fliegen mit dem grossen Hilfswerk, mit der UNO oder dem Militär. Ich bin jetzt mit dem Militär unterwegs gewesen, im Süden von Afghanistan. Das ist sicher noch die sicherste Variante, mindestens solange man auf dem Luftweg unterwegs ist. Wenn man dann aber vor Ort ist, ist man im Militär halt einfach mit dem Militär immer in gepanzerten Fahrzeugen mit 2 cm dicken, kugelsicheren Scheiben. Und das heisst, man ist ziemlich weit weg von der Wirklichkeit. Ich bin allerdings auch unterwegs gewesen mit dem IKRK da. Ich bin einmal schon abgeholt worden mit einem Ambulanzfahrzeug, dort hinten innen gesessen, weil man gefunden hat, das ist noch ein sicherer Weg, einen Westler zu transportieren. Oder auch in normalen Auto, aber dort hat man mir gesagt, das sei vielleicht gescheiter und hat es entsprechend auch gerade mitgebracht, ein längs Gewand und eine Turban zu tragen. Aber es ist natürlich schon ein bisschen problematisch, wenn man sich muss sagen, man muss sich verkleiden, um überhaupt an gewissen Orten noch als Journalist akzeptiert zu werden.
Trotzdem, Sie hatten Kontakt zur Bevölkerung, seit Sie in Afghanistan sind. Wie muss man sich da vorstellen, wie die Leute leben? Also ich sage jetzt mal vielleicht auch außerhalb von Kabul.
Also das Leben der Leute ist in den Dörfern außerhalb der grösseren Städte enorm ärmlich. Das muss man einfach so sagen. Ich glaube, die meisten Schweizerinnen und Schweizer würden sagen, das ist unmöglich, dass man so leben kann. Viele Häuser, Behausungen bestehen eigentlich nur aus einer gemauerten Umfriedung, so wo aus Stroh und Lehm besteht. Drinnen hat es dann manchmal ein Haus, manchmal ein Zelt, manchmal eigentlich nur eine Art Bedachung. In den meisten Dörfern hat es auch keinen Strom. Das heisst also, es gibt Orte, wo 10'000 Leute leben, aber wo es nachts, in der Nacht völlig dunkel ist. Ausser wenn vielleicht irgendein Reicher dort lebt, der einen Generator hat und sein Haus kann beleuchten. Das heisst aber auch, in diesen Häusern gibt es natürlich auch keinen Fernsehen. In der Provinz Uruzgan, wo die ärmste ist von ganz Afghanistan, wo ich war, sind 80% der Leute ungefähr arbeitslos. Man sieht in den Orten überhaupt keine Frauen, nicht einmal Frauen unter einer Burka. Also es ist schon ein sehr, sehr anderes und sehr, sehr bescheidenes Leben, das viele Leute dort führen.
Sie sagen, man sieht überhaupt keine Frauen. Warum nicht?
Weil das den gesellschaftlichen Konventionen, der Tradition entspricht, dass die Frau nicht in der Öffentlichkeit auftritt. Es ist vielen Orten auch so, dass Männer es den Frauen schlicht nicht erlauben, rauszugehen. Sie dürfen nicht einmal auf den Markt gehen, einkaufen. Sie dürfen häufig nicht einmal sich mit anderen Frauen treffen. Es hat mir ein Arzt gesagt in Uruzgan, dass er eigentlich den Eindruck hätte, Frauen werden in seinem Ort, und das ist immerhin der Provinzhauptort von Uruzgan, gehalten wie Vieh von vielen Männern, von ihren Männern, von ihren Väter, Grossväter, Brüder. Also es ist sehr, sehr ein entwürdigendes Leben und es ist doch relativ schwierig zu rechtfertigen, dass man sagt, das ist halt eine Tradition hier, das ist immer so gewesen. Ich glaube, wenn man dann weiss, dass auf der anderen Seite ein sehr grosser Teil der Selbstmorden auf Frauen entfällt, wenn man hört, dass in den Spitälern ein grosser Teil der psychischen Krankheiten bei Frauen auftreten, dann sieht man doch, das ist auch für die Frauen, auch wenn es Tradition ist, sicher nicht angenehm und sicher nicht lebenswert.
Friedrich Steiger, Sie haben gesagt, 80% der Leute etwa sind arbeitslos. Von was leben denn die Leute? Also ganz einfache Sachen. Was essen sie? Wo haben sie ihre Nahrungsmittel überhaupt? Über woher?
Man muss ja sehen, dass in diesen Orten der ganz grosse Teil auf dem Land lebt. Also Teil haben halt doch irgendwo eine Art Nacher oder so, wo sie vielleicht wenigstens von der Hang ins Mau können etwas anbauen können, wenn nicht gerade Dürre herrscht. Es gibt hier und da an diesen Orten zwar nicht richtige Arbeitsstellen, aber in der Erntesaison oder in den beiden Erntesaisons, die es im Jahr gibt, gibt es Gelegenheitsstellen. Und, das darf man auch nicht vergessen, in vielen Orten von Afghanistan sind die Leute heute wirklich darauf angewiesen, auch auf die westliche Hilfe, auch auf Nahrungsmittelhilfe, auf Unterstützung aus dem Westen. Das ist ein ganz, ganz grosser Teil heute vom afghanischen Bruttosozialprodukt. Also wenn man sich vorstellt, dass zum Beispiel auch die Hilfsorganisationen, das UNO, aus Afghanistan abziehen würde, das wäre eine Katastrophe für die Bevölkerung.
Jetzt die Situation der Leute, das ist ja in Afghanistan ist 30 Jahre etwa Krieg. Ist jetzt die Situation besonders schlimm geworden, so wie Sie es jetzt geschildert haben, sei es die Situation der Frauen, sei es die Situation von Arbeitslosigkeit, von dieser Armut, ist das besonders schlimm geworden nach den Sowjets, nach den Taliban oder jetzt nach dem Angriff von den USA vor 8 Jahren?
Also man muss sehen, dass Afghanistan natürlich immer ein sehr, sehr armes Land war. Auch vor diesen 30 Jahren Krieg ist es den Leuten hier nicht gut gegangen. Es haben allerdings damals ganz wenige in der Stadt gelebt und fast alle auf dem Land. Und das hat geheissen, es hat auch immer wieder Dürren und Hungersnöte gegeben. Und es sind auch immer wieder Zehntausende von Leuten verhungert, sie gestorben damals. Aber es hat natürlich keinen Vergleich gegeben mit der Russenwelt. Man hat nichts anderes gekannt. Es war einfach so gewesen, wie man es sich gewöhnt ist. Und in diesen 30 Jahren Krieg ist natürlich praktisch jeder Aufbau, jeder Wiederaufbau, jeder Fortschritt, der in anderen Ländern stattgefunden hat, in dieser Zeit in Afghanistan verhindert worden. Aber nach der Vertreibung der Taliban 2001 hat man das Gefühl gehabt, jetzt können wir auch endlich Afghanistan auf einen grünen Zweig. Jetzt gehen es auch hier langsam besser. Es sind viele Projekte gestartet worden. zum Teil auch erfolgreich. Und viele Leute haben mir jetzt gesagt in den vergangenen Wochen, dass es so ums Jahr 2004, 2005 wirklich klar besser sei gegangen. Aber seither geht es eher wieder schlechter. Und das hat ganz klar mit der zunehmenden Gewalt zu tun, die natürlich der Wiederaufbau, der die Entwicklung enorm behindert in diesem Land.
Mit der zunehmenden Gewalt, da sind Taliban dahinter.
Meistens sind es Taliban, nicht immer. Es gibt auch kriminelle Gewalt, gerade hier in Kabul, eben der Anschlag heute Morgen, die Schiesserei bei dieser Bank, das könnten durchaus auch kriminelle Kreise dahinter sein, auch ein gewisser Teil von der Geiselnahmen. Da geht es einfach um Geld und nicht um Politik. Aber man muss schon sagen, ich glaube, ein grosser Teil von der Gewalt geht auf Taliban zurück, auf verschiedene Bewegungen von der Taliban. Und das ist durchaus spürbar und das ist mittlerweile selbst in Kabul spürbar, aber es ist ganz extrem stark im Süden des Landes der Fall.
Haben die Taliban noch Rückhalt irgendwo im Land?
Also wenn man eine Umfrage machen würde, landesweit, würde man wahrscheinlich sehen, dass die Mehrheit der Afghaninnen und Afghanen Taliban nicht wirklich schätzen. Ich glaube nicht, dass Taliban wirklich populär sind in vielen Orten. Aber sie haben doch wahrscheinlich ihren Rückhalt können vergrössern. Aus den verschiedensten Gründen. Es gibt die wirklich überzeugten, auch islamischen Fundamentalisten, die die Ideologie, die totalitäre Ideologie der Taliban gut finden. Aber das ist sicher eine kleine Minderheit. Dann gibt es aber Leute, die aus Frustration über die Unfähigkeit der Regierung zu den Taliban übergelaufen sind. Vielleicht auch wegen enttäuschten Erwartungen. Erwartungen, die vielfach zu hoch waren und unrealistisch von Anfang an. Es gibt auch gewisse Leute, die zu den Taliban gehen, weil sie unzufrieden sind mit den westlichen Truppen, weil die bei ihrem Kampf gegen die Taliban immer wieder auch zivile Opfer verursachen. Und es gibt auch Leute, die von den Taliban schlicht als Kämpfer gekauft werden. Ein Taliban-Kämpfer, sagt man, bekomme im Moment etwa $300 im Monat von den Taliban. Das ist mehr als ein Soldat oder ein Polizist hier in Afghanistan verdient. Und es gibt auch Leute, die schlicht gezwungen worden sind, den Taliban, dem Kampf von den Taliban sich anzuschliessen.
Fredrik Steiger, in Afghanistan sind im Moment etwa 100'000 ausländische Soldaten. Sie haben am Anfang gesagt, sie sind mit dem Militär auch unterwegs gewesen. Und sie haben auch beschrieben, dass man hinter dicken Panzerglasscheiben oder in Panzer schlicht umeinander fährt. Man hat auch schon Reportagen gesehen von, oder gelesen von Soldaten, die in den Camps wohnen und kaum je rauskommen. Was haben die überhaupt für einen Bezug zur Bevölkerung, eine Beziehung? Ist so etwas überhaupt möglich in dieser Sicherheitslage?
Also die Beziehungen zwischen ausländischen Soldaten und Afghanen sind effektiv begrenzt. Die Camps, die ja zum Teil riesig gross sind, zum Teil über 10'000 Soldaten in einem einzigen, das ist eine andere Welt. Da gibt es westliches Essen, westliche Musik, es gibt Internetzugang. Also die könnten irgendwo sein, das müsste gar nicht unbedingt in Afghanistan sein. Und es ist so, dass wegen der Sicherheitslage, die extrem prekär ist, im Moment wahrscheinlich etwa 80% der westlichen Soldaten, die hier 6 oder 12 oder zum Teil bei den Amerikanern sogar 18 Monate Dienst leisten, im Grunde noch gar nie wirklich in Afghanistan sehen. Sie sehen als Afghanen gerade die paar wenigen, die in den Camps arbeiten. Und viele finden das auch schade, weil sie wollen nicht nur die logistische Basis für den Krieg Bilder, die einzelne von ihnen draussen führen, sondern viele sind wirklich enthusiastisch und wollen selber gerne einen Beitrag zum Wiederaufbau leisten und etwas für das Land tun. Und wenn sie dann merken, dass sie im Grunde genommen wegen der Sicherheitslage gar nicht mehr aus ihren Camps rauskommen, sind dann doch mindestens enttäuscht.
Also das heisst, sie sind nicht alle einfach demotiviert, dass sie dort Dienst leisten in Afghanistan?
Es sind sicher nicht alle einfach demotiviert. Es ist sogar so, wenn man so ein bisschen vergleicht mit der Einschätzung im Westen, sind wahrscheinlich viele von den Soldatinnen, die hier sind, es sind ja inzwischen über 100'000, wahrscheinlich sehen sogar ändern noch einen Sinn in ihrer Tätigkeit. Also mir hat bei vielen die Motivation eigentlich noch erstaunt, weil die meisten haben den Eindruck, wir tun hier doch etwas Sinnvolles und sie teilen die Skepsis, die in ihren Heimatländern herrscht eigentlich nicht. Und es stimmt ja auch, sie tun etwas Sinnvolles. Es gibt Fortschritte in diesem Land bei allen Problemen. Es werden Schulen bauen, es werden Spitäler bauen, Strassen bauen, Brunnen bohrt, Bewässerungsanlagen gemacht. Das Frustrierende ist nur, dass mit den Mitteln, die eingesetzt werden, es sind ja Milliardensummen, im Grunde noch viel mehr könnte erreicht werden, wenn man eben nicht auch noch einen Krieg müsste führen und wenn man nicht bei allem, was man macht, immer noch auf Sicherheitsmaßnahmen achten müsste und für das sehr, sehr viel Geld ausgibt.
zurück zu den Wahlen, die morgen stattfinden, Fredrik Steiger. Die Wahlen sind eigentlich im April geplant gewesen, sie sind verschoben worden, weil die Situation einfach misslich war. Und jetzt ist dann die Situation ein bisschen besser seit dem April?
Nein, das kann man sicher nicht sagen. Man muss sagen, die Lage ist jetzt schlechter, als sie im April war. Aber wenn die Wahlen im April hätten stattgefunden, dann wäre die Lage, die Sicherheitslage eben im April schlechter gewesen. Der Grund ist der, die Taliban wollen ganz gezielt die Wahlen nicht nur boykottieren, sie wollen sie verhindern und auch mit Gewalt. Und wenn sie eben im April hätten stattgefunden, dann hätten sie ihre Gewalteskalation im April gemacht und nicht jetzt. Der Grund ist klar auch für die Taliban-Haltung. Die Taliban wollen nicht, dass eine gut legitimierte Regierung in diesem Land an der Macht ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann herrscht Chaos im Land und es gibt keinen Aufbau, keine wirtschaftliche Entwicklung. Das heisst, die Bevölkerung ist frustriert und die Taliban haben mehr Zulauf und damit auch mehr Macht. Also ihr Kalkül ist eigentlich sehr durchsichtig.
Wie ist denn das Interesse der Bevölkerung an diesen Wahlen? Haben die überhaupt Zeit mit dem Alltag, den sie dort haben, um sich mit dem zu befassen?
Da muss man sehr unterscheiden zwischen Stadt und dem Land. Also hier in zum Beispiel in Kabul und in einer anderen grösseren Stadt, Herat oder Mazar-i-Sharif, ist es erstaunlich, wie gross das Interesse der Bevölkerung an dieser Wahl ist, wenn man denkt, dass doch etwa 75% von den Afghanen Analphabeten sind. Es gibt einen recht lebhaften Wahlkampf, es gibt Wahlkundgebungen, es gibt Plakate, es gibt hupende Autokonvois. Es wird auch in den Medien, in den lokalen Medien, viel über die Wahl berichtet, vor allem im Radio, wo ja das Hauptmedium in einem Land ist, wo es vielen Orten keinen Strom und darum auch kein Fernsehen gibt und wo die Zeitungen nicht eine grosse Rolle spielen. Es gibt aber im Wahlkampf der Kandidaten her relativ wenig direkte Kontakt zu den Bürgern. Das hat natürlich auch wieder Sicherheitsgründe. Und die paar Wahlveranstaltungen, die es gibt, die finden in grossen Stadien statt. Die sind ziemlich gesichert. Aber man muss doch sagen, ich bin eigentlich noch überrascht, wie ein lebhafter, animierter Wahlkampf in diesem Land im Moment stattfindet.
Jetzt hat man viel gelesen an Kritik am Hamid Karzai, der Präsident, der eigentlich der Mann war von den USA und der seit fast 8 Jahren jetzt Präsident ist. Man hat gelesen, er holt Kriegsverbrecher ins Land, um ihm bei den Wahlen helfen. Wahlbetrug. Wie sehen Sie das? Was merkt man von dem?
Also man muss vermuten, dass es doch relativ viel Wahlbetrug wird geben. Ob das in einem Ausmaß wird sein, dass man muss sagen, die ganzen Wahlen sind nicht mehr glaubwürdig, das ist noch fraglich. Man darf natürlich bei Wahlen in einem Land wie Afghanistan nicht westliche Standards anlegen. Das wird nie so stattfinden wie in der Schweiz. Es gibt Phantomwähler, also zum Teil unter 18-Jährige, die sich registrieren, indem sie ein falsches Geburtsdatum angeben. Die meisten Leute haben ja hier nicht einen Pass und einen Ausweis und so, wie man das bei uns gewöhnt ist, also wo man das könnte überprüfen. Es sind auch erstaunlich viele Frauen registriert worden in südlichen Provinzen, wo man eigentlich muss annehmen muss, dass die Frauen, wenn sie ja nicht einmal auf den Merit dürfen, hätten sie wahrscheinlich auch nicht zur Wahlregistrierung dürfen. Also dort ist sicher auch beschissen worden. Entscheidend wird sein, ob es gelingt, ein Wahlergebnis zu haben am Schluss, wo die Leute finden, es könnte doch noch einigermaßen korrekt gelaufen sein. Und es ist ein legitimierter Präsident am Schluss gewählt. Aber es stimmt natürlich, aber nicht nur der Karzai hat da und seine Kampagne haben die Hänge im Spiel, wenn es um Wahlbetrug geht. Wahrscheinlich auch die anderen Kandidaten. Der Karzai als Präsident hat einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten noch dazu, weil er natürlich den ganzen Regierungsapparat ziemlich ungeniert für seinen Wahlkampf einsetzt.
Und die Bilanz von Hamid Karzai nach dieser Zeit, hat er irgendetwas ausrichten können, jetzt auch mit der Gewalt, man hat viel gehört, der sei praktisch nur eingesperrt in Kabul?
Ich glaube, die Bilanz von Hamid Karzai ist nicht gut. Das sehen die meisten Afghanen so. Das heisst nicht, dass er nicht wiedergewählt werden wird. Er hat immer noch gute Wiederwahlchancen. Aber viele sind eigentlich enttäuscht von ihm. Er ist allerdings nicht nur selber die Schuld, dass die Bilanz so schlecht ist. Die Umstände sind auch, das muss man einfach zugeben, extrem schwierig in den vergangenen Jahren. Und seine Regierung hat eine relativ bescheidene Macht. In vielen Provinzen regieren Lokalfürsten und dort hat der Präsident gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Aber er hat auch viele Sachen selber versäumt. Er ist kein guter Manager. Er hat in seine Regierung nicht hauptsächlich Leute geholt, die kompetent sind, sondern häufig sind das Gefälligkeitsposten, die er vergeben hat. Es ist viel Väterli-Wirtschaft drin. Er hat gegen Korruption wenig unternommen, was vielleicht auch mit seiner Familie zusammenhängt. Der eine Bruder ist zum Beispiel hier sehr überraschend in den letzten Jahren zu einem grossen Wirtschaftsboss geworden. Er hat gegen das Drogengeschäft nicht wirklich bekämpft und was man ihm ganz stark vorwirft, er hat ganze Haufen Deals jetzt bei diesem Wahlkampf mit Warlords gemacht, also er wird auch, falls er wiedergewählt werden sollte, nach den Wahlen auch wieder abhängig sein von denen.
Gibt es denn eine Alternative?
Es gibt Alternativen. Es gibt fast 40 Kandidaten im Moment noch. Ein paar sind jetzt, haben sich zurückgezogen, aber es sind immer noch fast 40. Und das sind zum Teil durchaus respektable Leute. Der, wo man eigentlich sagt, wird wahrscheinlich am zweitmeisten Stimmen machen, ist der Dr. Abdullah Abdullah, ein Augenarzt, der sehr respektiert ist im Land, der früher mal Außenminister hier war. Sein Nachteil ist, er ist nur zur Hälfte ein Pashtun. Und Pashtunen sind hier im Land die Mehrheit. Und viele wählen noch nach Stammeszugehörigkeiten. Er ist eben zur anderen Hälfte ein Tadschik. Und vielleicht wird es eben wegen dem, wird er vermutlich oder fast sicher weniger Stimmen machen als der amtierende Präsident Karzai. Und es gibt noch einen zweiten bedeutenden Herausforderer von Hamid Karzai. Das ist der Ashraf Ghani. Der war lange im Dienst von der UNO und von der Weltbank gewesen. International sehr, sehr respektiert. Er argumentiert gut und er ist sicher einer, der mindestens theoretisch wüsste, wie man ein kaputtes Land wieder auf Vordermann bringt. Und er wird wahrscheinlich vielleicht dritt oder vielleicht viert werden. Aber man geht schon davon aus, dass jetzt in dem, bei der morgigen Wahl der Hamid Karzai wird oben ausschwingen. Die Frage ist nur, wird er beim ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit schon schaffen oder wird es einen zweiten Wahlgang müssen geben?
Fredrik Steiger, nach allem, was Sie gesehen und erlebt haben, zu Afghanistan. Was ist Ihre persönliche Einschätzung? Was hat das Land für eine Perspektive?
Ich glaube, man muss einfach relativ bescheidene Ansprüche haben. Und ich glaube, die Bevölkerung ist inzwischen auch langsam realistischer geworden. Auch die internationale Gemeinschaft, die hier in diesem Land ist, ist realistischer geworden. Afghanistan wird auf absehbare Zeit nicht irgendein Businesszentrum oder eine Hochburg für Industrie werden. Man wird sich und tut sich jetzt auch besser konzentrieren auf das, was das Land kann, auf die Basis, die vorhanden ist, und das ist die Landwirtschaft. Also das heisst, man muss dort mehr machen, zum Beispiel Bewässerung, um aus der Landwirtschaft primär mal mehr rauszuholen und nachher sie vielleicht ein bisschen weiterentwickeln, dass gewisse Produkte auch zu Afghanistan selber landwirtschaftliche Produkte können, bis zur Marktreife weiterentwickelt werden. Es ist zum Beispiel interessant, es gibt hier Imker im Land, die ihren Honig auf Pakistan liefern, wo er nachher in Gläser abgefüllt wird und erst von dort verkauft wird. Oder es gibt Leute, die hier Teppiche herstellen, aber gewaschen und endgefertigt werden sie auch erst in Pakistan. Und es steht sogar «Made in Pakistan» drauf, ob schon ein grosser Teil der Arbeit eigentlich hier gemacht wird. Also wenn man hier ein bisschen weiterkäme, dann wäre das Land immerhin schon einen Schritt voran. Aber entscheidend, dass das gelingt, ist natürlich eben das Problem, das immer wieder auftaucht im Zusammenhang mit Afghanistan. Das ist, dass Gewalt hier könnte eingedämmt werden.
Noch eine letzte Frage, Fredrik Steiger. Ursprünglich ist es beim Einsatz in Afghanistan, also von den US-Amerikanern, um Osama Bin Laden gegangen, nach den Anschlägen von 9-11. Ist der Osama Bin Laden überhaupt noch ein Thema zu Afghanistan?
Also im Land selber ist er interessanterweise fast überhaupt kein Thema, was natürlich damit zusammenhängt, dass die Leute ihre eigenen Probleme gross genug sind und man sich nicht so stark kümmert, was jetzt im Ausland passiert. Und der Osama Bin Laden ist ja, wie man fast sicher weiss, nicht im Land hier. In der internationalen Gemeinschaft, wenn man mit denen ihren Vertretern von der NATO, aber auch anderen redet, dann ist der Osama Bin Laden und Al-Qaida schon immer noch ein Thema. Und zwar in dem Sinn, wenn Afghanistan wieder an Taliban würde fallen, dann besteht die Gefahr, dass das Land sehr schnell wieder zum Zentrum oder zur Drehscheibe vom internationalen islamischen Terrorismus, also von Al-Qaida, könnte werden. Das ist das, was viele hier denken. Ob das tatsächlich stimmt, ist allerdings fraglich. Aber Befürchtung ist auf jeden Fall immer noch vorhanden.
Fredrik Steiger, passen Sie auf sich auf und herzlichen Dank für das Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.